Emilie hat sich da schon ziemlich aufgeopfert, damit die Leute ein besseres Leben haben konnten. Durch die ganzen Aktionen hat sie sich eben auch selber in Gefahr gebracht, weil das natürlich nicht erlaubt war.
Das ist natürlich dann irgendwie sehr, sehr traurig, aber andererseits sind es natürlich trotzdem immer noch 1200 Menschen, für die eben das Leben dann weiterging. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frauensachen. Ich bin Judith und heute bin ich zusammen mit Esther bei uns im Eldoradio-Studio. Wir haben es uns ja auch schon herbstlich gemütlich gemacht. Esther hat Kekse mitgebracht und wir haben sogar ein bisschen dekoriert. Da steht so ein schöner kleiner Plüschkürbis.
Ihr könnt ihn später bei Instagram sehen.
Ja. Genau, ja, so kann es auch gut losgehen hier. Hallo Esther.
Hi Judith, schön, dass wir heute mal wieder gemeinsam hier im Studio stehen.
Ja genau, du hattest ja vor 2 Wochen mit Mattea über Griselda Blanco gesprochen. Das war ja eine Drogenchefin aus Kolumbien sozusagen. Also eine Frau, die ziemlich ungewöhnlich Geschichte geschrieben hat, die man sich jetzt aber nicht unbedingt als Vorbild nehmen sollte. Und heute hast du mir aber wieder jemanden mitgebracht, der eher im positiven Sinne Geschichte geschrieben hat, oder?
Ja, das kann man wohl so sagen. Hast du den Film Schindlers Liste gesehen?
Nee, tatsächlich habe ich den nie geguckt, aber ich kenne den sozusagen. Also ich weiß halt, was passiert und ja, aber irgendwie habe ich ihn nie ganz geschaut.
Ja, der war eine ganze Weile auf Netflix verfügbar, jetzt ist er das nicht mehr. Jetzt muss man ihn kaufen bei anderen Anbietern, aber ja, vielleicht kommt er ja irgendwann nochmal kostenlos, wenn man das Netflix-Abo hat. Ja, für die Leute, die den Film nicht kennen, da geht es vor allem um Oskar Schindler, einen Mann, der ganz, ganz vielen Menschen das Leben gerettet hat in der Nazi-Zeit, also im Zweiten Weltkrieg. Und die Menschen waren fast alle jüdischen Glaubens. Das wissen die meisten wahrscheinlich. Die jüdischen Menschen wurden verfolgt und getötet. Und Oskar hat ganz viele davon gerettet, aber das hat er nicht alleine gemacht. Seine Ehefrau Emilie hat da auch mitgeholfen, aber sie kommt im Film kaum vor und sie ist leider auch deutlich weniger bekannt als er.
Genau, und das können wir jetzt heute mit dieser Folge zumindest für unsere HörerInnen einmal ändern und für mich, ich werde ja wahrscheinlich auch noch einiges lernen.
Das wollen wir doch mal hoffen.
Genau, dann lass uns doch einfach direkt mal loslegen. Wie sah es denn so mit Emilies Lebensstart aus? Also wo wurde sie geboren? Wo ist sie aufgewachsen?
Also Emilie Schindler wurde am 22. Oktober 1907 als Emilie Pelzel geboren. Sie war das 2. Kind ihrer Eltern. Die hießen Maria und Josef Pelzel. Also passende Namen auf jeden Fall.
Und gut, dass sie kein Junge war.
Ja,
das stimmt. Sie Jesus genannt.
Wirklich? Ja, die Familie hat in Alt-Moletein, in damals noch Österreich-Ungarn, gelebt, waren also deutschsprachig und heute heißt der Ort Stari Moletin und liegt in Tschechien. Die haben auf dem Land gewohnt und ihre Eltern hatten auch eine eigene Farm.
Okay, du hast ja gesagt, sie wurde 1907 geboren. Das heißt, das war ja eigentlich kurz bevor der Erste Weltkrieg dann angefangen hat. Und vom Zweiten hat sie ja ziemlich viel mitgekriegt. Wie war das mit dem Ersten?
Genau, vom Ersten hat sie auch einiges mitbekommen. Ihr Vater wurde nämlich sofort eingezogen in den Krieg. Der kam 4 Jahre später wieder zurück. Der war komplett traumatisiert, verständlicherweise. Und er war körperlich verwundet, aber mental und seelisch natürlich noch viel mehr.
Ja, das war ja im Ersten Weltkrieg ziemlich häufig, dass die Leute halt komplett, ich glaube, Shell-Schocked nannte man das ja, weil die ja teilweise wirklich jahrelang einfach nur in Schützengräben gelegen haben. Also der Erste Weltkrieg war ja echt sehr, sehr heftig, was das angeht und hat ja echt ziemlich viele Leben zerstört.
Das stimmt. Emilie hatte ihren Vater dann auch gepflegt und sie war ja selber noch total jung. Das heißt, sie wurde selber schon ziemlich früh mit den Konsequenzen, die der Krieg hatte, konfrontiert.
Ist sie denn trotzdem zur Schule gegangen?
Ja, das ist sie. Sie soll auch sehr, sehr fleißig und strukturiert gewesen sein als Schülerin und sie ist zu mehreren Schulen gegangen. Das war unter anderem eine Volksschule, aber auch eine Klosterschule und eine Landwirtschaftsschule in Brünn. Der Ort heißt heute Brno und ist in Tschechien.
Okay, und wie sah es da so nebenbei mit ihrem Privatleben aus?
Sie hat ihren späteren Mann Oskar Schindler 1928 kennengelernt. Da war sie dann 20. Er selber war ein halbes Jahr jünger als sie. Der war 1908 geboren und er kam mit seinem Vater auf ihren Hof, weil die beiden Stromgeneratoren verkaufen wollten. Oskar soll wohl Schulabbrecher gewesen sein und Emilias Eltern waren nicht so begeistert von ihm. Der Vater soll ihn wohl mal unfertigen Mann genannt haben.
Okay.
Und trotzdem haben Emilie und Oskar nach nur ein paar Monaten geheiratet, nämlich am 6. März. Und sie ist dann auch von ihrem Hof weggezogen zu ihren Schwiegereltern nach Zwittau. Das ist heute Svitavy in Tschechien. Und Oskar galt immer als Frauenheld und er soll sie auch schon im allerersten Jahr der Ehe betrogen haben. Insgesamt hat er sogar 2 uneheliche Kinder gezeugt.
Okay, ja, das klingt, als wäre er wirklich noch ein bisschen ein unfertiger Mann vielleicht gewesen. Also auf jeden Fall nicht dazu bereit, sich zu verheiraten anscheinend.
Das stimmt.
Ja, das ist natürlich echt krass.
Ja, und Emilie kam aus einer sehr wohlhabenden Familie. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt, die hatten ihren eigenen Bauernhof. Und sie hat auch eine ordentliche Mitgift mit in die Ehe gebracht.
Genau, vielleicht eine kurze Erklärung zur Mitgift. Das war dann eben irgendwie Geld oder sonst irgendwelche Besitztümer, die eben die Frau dann mit in die Ehe gebracht hat. Und damals war es aber so, dass das eigentlich dann mit der Ehe praktisch dem Mann gehört hat. Also der konnte dann halt ziemlich darüber entscheiden, was damit passiert und wie irgendwie das Geld ausgegeben wird oder so.
Genau, und der Oskar Schindler hatte auch scheinbar nicht so ein großes Interesse daran, das zu teilen. Der hat das dann nämlich alles bei gescheiterten Geschäftsvorhaben selber ausgegeben.
Ja, das klingt ja, als wäre er nicht so der Ehemann des Jahres gewesen.
Das stimmt.
Aber irgendwann lief es dann ja eigentlich doch ganz gut mit den Geschäften, ne? Also wie ging es denn dann beruflich für die beiden weiter?
Im Jahr 1933, das werden die meisten wissen, das war die Machtübernahme Hitlers. Da hat Emilie Oskar dann bei der Arbeit für die deutsche Spionageabwehr geholfen. Oskar wurde sogar 1938 Mitglied der NSDAP. Und 1939 hat Deutschland Polen überfallen. Oskar ist nach Krakau gezogen und hat da eine Fabrik übernommen. Die Fabrik hatte früher Juden gehört und sie hieß Deutsche Emaillefabrik. Da wurden Emaillewaren hergestellt, zum Beispiel unter anderem Töpfe. Das ist so ein Material für alle, die das nicht kennen. Und die gehörte dann ihm.
Okay, und was war mit Emilie dann?
Die hat ihn am Anfang 2-mal pro Woche besucht und ihn dann durch Botengänge und Hilfsdienste unterstützt. Aber 1941 ist sie dann selber hinterhergezogen und sie hat die Verwaltung der Fabrik unterstützt. In der Fabrik selber haben dann auch tatsächlich viele Juden und Jüdinnen gearbeitet.
Okay, vielleicht sollten wir das jetzt einmal so ein bisschen zeitlich einordnen. Also wir sind jetzt Ende der 1930er Jahre, Anfang der 1940er Jahre. Das heißt praktisch mitten im Zweiten Weltkrieg und vor allen Dingen auch mitten im Dritten Reich. Du hattest es ja eben gerade schon mal angesprochen, ne? Zu der Zeit war auch der Holocaust, das heißt Juden und Jüdinnen wurden verfolgt und in KZs deportiert und es wurden eben sehr, sehr viele auch ermordet. Oskar hatte ja eigentlich selber dann auch eine Fabrik übernommen, die vorher Juden gehört hatte, also hat ja eigentlich auch erstmal davon profitiert, dass die eben vertrieben wurden und war ja sogar auch selber NSDAP-Mitglied. Wie kam es denn dann eigentlich, dass er ja später dann eben die Leute gerettet hat?
Genau, wirtschaftlich hat er durch die Fabrik tatsächlich erstmal dadurch profitiert. Aber man muss dazu sagen, dass es bei ihm auch einen Sinneswandel gab. Also nicht wirtschaftlich, sondern menschlich. Er hat Ekel und Abscheu gegen die Handlungen der Nazis empfunden. Und Emilie und Oskar haben beide die Misshandlung der Juden und Jüdinnen abgelehnt. Und im Gegensatz dazu haben sie sich eben um die Leute gekümmert, die in der Fabrik arbeiten mussten. Und sie haben auch versucht, ihnen das Leben so angenehm wie möglich zu machen. Sie wollten, dass die jüdischen Menschen das Ende des Kriegs erleben können. Mhm. Viele mussten ja leider ins Zwangsarbeiterlager. Aber die Schindlers haben ein separates Lager für ihre ArbeiterInnen eingerichtet, in dem sie dann besser behandelt wurden, als es eigentlich vorgesehen war.
Inwiefern wurden die da besser behandelt? Also hast du irgendwie so eine Beispielsituation oder so aus dem Alltag?
Ja, also ich habe eine Alltagssituation, die ich dir erzählen kann, die ich euch erzählen kann. Emilia hatte zum Beispiel mal im Winter morgens in der Fabrik geraucht und wollte den Stummel der Zigarette wegschmeißen. Den hat dann aber ein Jude gesehen und wollte den weiter rauchen. Und das hat ein Nazi-Aufseher gesehen und der hat Emilia dann deutlich gemacht, wie gefährlich das ist, weil Juden damals nicht rauchen durften. Und das hätte auch dazu führen können, dass Emilie nur fürs Wegschmeißen dieser Zigarette eine Strafe bekommen hätte.
Aber hat sie die dann praktisch extra weggeworfen, damit der Mensch sie nehmen konnte, oder?
Nee, wahrscheinlich nicht. Also die war wohl so weit fertig geraucht, dass er sie auch nicht hätte weiter rauchen können.
Okay.
Aber sie hat sich eben nicht an die Vorschriften gehalten, dass man in der Nähe der jüdischen Menschen keine Zigaretten wegwerfen durfte und so weiter.
Mhm.
Ein anderes Mal haben Emilie und Oskar zum Beispiel auch eine neue Brille für einen Mitarbeiter gekauft. Das war auch illegal.
Mhm.
Und sie haben ihren ArbeiterInnen auch grundsätzlich mehr Essen gegeben, als es vorgesehen war. Emilie soll sogar selber mit dem LKW umhergefahren sein, um Lebensmittel auf dem Schwarzmarkt zu besorgen.
Also krass auf jeden Fall, dass solche Kleinigkeiten sozusagen dann damals schon so eine große Sache waren. Also dass eben ja selbst irgendwie in der Nähe von jüdischen Menschen Rauchen schon irgendwie verboten war. Also ich meine, man weiß ja irgendwie schon, dass die damals wirklich ganz, ganz schrecklich behandelt wurden, halt auch im Alltag, jetzt auch abgesehen eben von irgendwie dann wirklich dem Alltag im KZ und so. Aber das dann irgendwie doch immer wieder erschreckend, finde ich.
Ja, das stimmt. Also Emilie hat sich da schon ziemlich aufgeopfert, damit die Leute ein besseres Leben haben konnten. Sie selber hatte auch eine Phase, wo es ihr sehr schlecht ging. 1942 hatte sie einen Autounfall und hat sich einen Rückenwirbel gebrochen. Sie wurde im Berliner Auguste-Victoria-Krankenhaus behandelt, ist dann aber wohl wieder gesund geworden. Und ein Jahr später, 1943, wurde die Emilie-Fabrik dann zur Rüstungsfabrik.
Okay, und was bedeutete das dann für Emilie und ihren Mann? Also das klingt ja jetzt erstmal ziemlich widersprüchlich, dass zwei Leute, die eigentlich die Nazis jetzt nicht befürworten, dann eine Fabrik quasi in deren Sinne betreiben.
Das stimmt, das klingt zunächst erstmal sehr kompliziert, ist es auch tatsächlich. Aber dass sie eine Fabrik im Sinne der Nazis betreiben, hat Oskar Schindler dann erstmal mehr Spielraum darin gegeben, mehr ArbeiterInnen anzufordern. Er hat die Leute, die für ihn gearbeitet haben, als unverzichtbar dargestellt und konnte sie dann eben vor der Deportation ins KZ retten. Also klar, Emilie und Oskar haben mit der Fabrik auch Gewinn gemacht, aber das Geld brauchten sie auch, um die Nazi-Funktionäre zu bezahlen. Die haben nämlich Schmiergelder angenommen und die örtlichen NS-Funktionäre waren wohl korrupt und nur dadurch konnten Emilie und Oskar den Jüdinnen und Juden dann so ein halbwegs menschenwürdiges Leben ermöglichen. Insgesamt sollen es umgerechnet 26 Millionen Euro gewesen sein, die sie als Schmiergeld bezahlt haben und ausgegeben haben für die Menschen.
Krass.
Ja, und Emilie Schindler hat hinterher auch gesagt, dass es für sie wichtig war, sich mit den lokalen NS-Größen gutzustellen, weil es in der Not der frühen 1940er Jahre einfach keine andere Möglichkeit gegeben hätte. Sie haben also ihr Geld und ihr Leben für die jüdischen Menschen riskiert. Sie mussten natürlich mit den Nazis gutgestellt sein, aber das war, wie sie es beschrieben haben, auch die einzige Möglichkeit, was zu verändern für die jüdischen Menschen.
Stelle ich mir auch für sie als eine komische und irgendwie schwierige Situation vor und wahrscheinlich auch
mit
irgendwie
Sicherheit.
Sehr stressig, da so zwischen den Fronten auf eine gewisse Art und Weise zu stehen und immer hin und her wechseln zu müssen.
Ja, und auch irgendwie was zu vertreten, was man gar nicht vertreten möchte, um den Menschen zu helfen, für die man wirklich einstehen möchte.
Ja,
das stimmt.
Okay, und wie ging es dann weiter mit der Fabrik?
1944 musste der Ort wegen des russischen Vormarschs evakuiert werden. Das heißt, ganz, ganz viele Lagerinsassen wurden in Vernichtungslager deportiert. Dann sollte auch die Fabrik der beiden aufgelöst werden und das hätte für die ArbeiterInnen den Tod bedeutet. Deshalb hat Oskar Schindler es tatsächlich geschafft, eine Erlaubnis zu erwirken, dass er die Fabrik an einen anderen Standort verlegen durfte. Und Emilie hat dann erwirkt, dass sie die ArbeiterInnen mitnehmen durften.
Mhm.
Der zuständige Nazi-Funktionär war tatsächlich ihr alter Schwimmlehrer und deswegen kannte sie ihn und deswegen konnte sie ihn halt überzeugen.
Mhm.
Und die Liste der Leute, das war dann Schindlers Liste, also was auch der Titel des Films ist, der später über Oskar Schindler gedreht wurde. Und auf der Liste haben sie dann sogar teilweise Alter, Namen und Tätigkeiten der Menschen im Betrieb gefälscht, um sie zu schützen.
Okay, also inwiefern hat die Leute das dann geschützt?
Also ich hatte ja vorhin gesagt, dass sie irgendwie begründen mussten, dass sie die MitarbeiterInnen brauchen.
Mhm.
Und um das begründen zu können, haben sie dann zum Beispiel gesagt, dass sie irgendwie besondere Fähigkeiten haben, die im Betrieb helfen. Sie haben gesagt, die hätten den und den Beruf, was teilweise gar nicht stimmte und total abgewichen ist von dem Beruf, den die Menschen in echt erlernt haben.
Mhm.
Aber sie mussten halt nachweisen, dass die Leute der Fabrik helfen und da arbeiten können.
Okay. Und wo sind die dann alle zusammen hingegangen? Also die sind dann ja umgezogen, ne?
Genau, die Fabrik ist nach Brünlitz umgezogen. Der Ort heißt heute Brněnec und liegt in Tschechien. Und aus der einen Fabrik wurden tatsächlich auch irgendwann dann drei Fabriken.
Okay. ja, jetzt machen wir ja eine Folge über Emilie und nicht über Oscar. Und wir haben jetzt schon recht viel auch wieder von ihm gehört. Und was hat sie denn noch so beigetragen, bis auf das, was wir jetzt eben schon wissen, dazu halt die Menschen zu retten oder denen zu helfen?
Also Emilia hat sich mit den Ehefrauen der SS-Männer angefreundet, damit die ihrem Mann Oscar, also dem Fabrikbesitzer, gegenüber wohlgesonnener waren. Und dann gibt es noch eine ganz konkrete Situation, in der Oscar nicht da war, in der sie alleine ungefähr 100 jüdische Menschen gerettet hat. 1945 mussten diese 100 Menschen nämlich in der Nähe der Fabrik in Eisenbahnwaggons ausharren. Die waren komplett ohne Verpflegung, es war Winter und sie waren eingepfercht für 3 Wochen lang.
Oh Mann.
Ja, die Menschen kamen aus einem Bergwerk in der Nähe von Goleschau in Polen, das ist heute Goleschów. Und das wäre eigentlich ihr Transport zur Ermordung gewesen, wenn sie keine Arbeit bekommen hätten. Und Emilia hat davon erfahren und sie hat dann die SS-Männer davon überzeugt, dass sie die jüdischen Menschen als ArbeiterInnen in der Fabrik braucht. Und hat in der Fabrik dann sogar so eine Art Lazarett eingerichtet, in dem sie sich um die Menschen gekümmert hat. Zeitzeugen haben auch erzählt, dass sie eine mütterliche Rolle für die Menschen eingenommen hat, die sie gerettet hat.
Das war ja für sie dann wahrscheinlich auch ziemlich gefährlich. Also wir haben ja jetzt gerade schon gehört, dass eben schon solche Kleinigkeiten wie jemandem eine neue Brille kaufen oder so eigentlich einen selber schon in Gefahr bringt. Und das war jetzt nochmal echt eine größere Aktion.
Das stimmt. Sie hat nämlich nicht nur Nahrungsmittel besorgt und die Brille, was du eben erwähnt hattest, sondern sie hat die Menschen auch medizinisch versorgt, damit sie überleben konnten. Und durch die ganzen Aktionen hat sie sich eben auch selber in Gefahr gebracht, weil das natürlich nicht erlaubt war. Und ohne Emilie kann man wohl sagen, dass da wohl deutlich weniger Menschen auf Schindlers Liste gestanden hätten.
Ja, das denke ich wohl auch. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen über so die politischen Einstellungen und Überzeugungen sozusagen der beiden reden, weil ich finde das irgendwie auch ganz spannend, dass sie eben einerseits profitiert haben und eben andernteils, ne, halt gerade die Behandlung der jüdischen Menschen so abgelehnt haben. Und bei Oscar weiß man ja, dass er recht klare, gefestigte Überzeugungen hatte. Er war ja wirklich ein Widerstandskämpfer sozusagen. Wie war das denn bei Emilie?
Sie war nicht die typische Widerstandskämpferin, weil bei ihr die politische Überzeugung wohl keine so große Rolle gespielt hat. Bei ihr war es eher das Menschliche. Also sie fand den Umgang mit den Juden und Jüdinnen auf menschlicher Ebene schrecklich und falsch, was es ja auch absolut war. Und sie hat dann deswegen danach gehandelt, was sie für richtig empfunden hat.
Okay, also dann eher praktisch direkt im Alltag und genau, in einer direkten Situation, wenn sie dann Menschen vor sich hatte einfach.
Richtig.
Okay, der Zweite Weltkrieg war ja kurz danach dann auch vorbei. Also wir hatten jetzt, glaube ich, gerade waren wir im Jahr 1944 oder so. Und 1945, ja, war der Krieg dann ja rum. Und wie viele Menschen hatten Emilie und Oscar denn dann insgesamt gerettet?
Das waren wohl ungefähr 1200 Jüdinnen und Juden. Krass, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ist natürlich, also es wirkt wie eine kleine Zahl, wenn man es mit der Zahl vergleicht, wie viele Menschen eben ermordet wurden.
Das stimmt wohl.
Das ist natürlich, ja, dann irgendwie sehr, sehr traurig. Aber andererseits sind es natürlich trotzdem, ja, immer noch 1200 Menschen, für die eben das Leben dann weiterging und die eben überleben konnten. Und das war wohl dann eben auch zu großen Teilen Emilie zu verdanken.
Das stimmt. Und also ich finde, man kann schon sagen, dass es heldenhaft war. Sie haben sich selbst so sehr in Gefahr gebracht, um die Menschen zu retten. Emilie selber soll sich aber wohl nicht als Heldin gesehen haben. Sie hat wohl mal gesagt, wir haben getan, was wir tun mussten.
Ja, okay, so kann man es natürlich auch sehen. Aber viele andere Menschen haben das ja irgendwie offensichtlich anders gesehen. Von daher sticht das ja schon nochmal sehr heraus. Für viele war es dann ja irgendwie in der Nachkriegszeit sehr schwierig, irgendwie wieder Fuß zu fassen und so. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ja gerade bei den beiden wahrscheinlich auch irgendwie komisch war, weil sie ja eben eines Teils mit den Nazis eigentlich auch noch gut standen. Also was haben sie denn dann in der Nachkriegszeit gemacht?
Also nach der deutschen Kapitulation sind sie über Konstanz nach Regensburg geflohen und haben versucht, wirtschaftlich neu anzufangen. Das hat leider nicht funktioniert. Und die beiden waren eine ganze Weile auf die Unterstützung der jüdischen Hilfsorganisation Joint angewiesen, die natürlich auch dankbar für ihre vorherige Hilfe waren und sie deswegen unterstützt haben. Und es hat in Deutschland trotzdem nicht so gut funktioniert für sie. Deswegen sind sie im Oktober 1949, also ein paar Jahre nach dem Krieg, nach Argentinien ausgewandert. Und auch da hat eine jüdische Organisation ihnen geholfen, einen Bauernhof zu erwerben. Da hat Oscar dann aber wieder ein paar Geschäfte gemacht, die gescheitert sind, wie damals schon mit der Mitgift von Emilie. Und er ist dann 1957, also 8 Jahre später, alleine zurück nach Deutschland gegangen und hat sie auf den Schulden sitzen lassen und mit den gescheiterten Geschäften in Argentinien zurückgelassen. Das war auch deren Trennung. Die beiden haben danach laut Emilie nie wieder miteinander geredet.
Das ist irgendwie krass. Also Oskar Schindler ist ja auch echt so ein bisschen so eine zweischneidige Person. Also man kennt ihn ja erstmal als so ein Rächer von super vielen Menschen und als so ein bisschen so ein Symbol für Menschlichkeit letztendlich. Ja. Und er war ja auch sehr, sehr mutig. Aber andererseits ist er irgendwie gerade Emilie gegenüber ja menschlich gesehen echt ein ziemlicher Scheißpartner gewesen. Also sie hat er ja echt nicht gut behandelt.
Das kann man wohl so sagen. Also er war ein guter Mensch und ein schlechter Partner. Er hat sie verlassen und auf den Schuldenbergen sitzen lassen. Er hat das Geld, was sie in die Ehe mitgebracht hat, verprasst. Und er hat sie auch betrogen, 2 uneheliche Kinder gezeugt. Mhm. Emilie selbst war auch mehrmals schwanger und hatte mehrere Fehlgeburten. Und einmal soll Oscar sie im Krankenhaus besucht haben und seine Affäre mitgebracht haben.
Ja, das ist wirklich krass.
Ja, das ist so verrückt. Also es wird vermutet, dass Emilie sich wegen ihrer katholischen Erziehung nicht von ihm scheiden lassen hat und trotz allem deshalb bei ihm geblieben ist. Ja, man kann natürlich sagen, Oscar hat was super Starkes geleistet. Er hat unglaublich vielen Menschen das Leben gerettet und deshalb ist er auch zu Recht in die Geschichte eingegangen. Aber den Orden für den besten Ehemann bekommt er wohl eher nicht.
Ja, nee, das stimmt. Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ja, es ist irgendwie ein bisschen traurig, dass Oscar damit ja auch auf eine gewisse Art und Weise kein Einzelfall ist. Also, ich weiß nicht, es gibt ja viele Geschichten von eben Männern, die in die Geschichte eingegangen sind wegen irgendwelchen großen Taten, die halt gerade besonders ihre eigenen Frauen oder Familien echt nicht gut behandelt haben. Ja. Also zum Beispiel Gandhi ist da ja auch so ein bisschen so ein Beispiel für oder Picasso. Ich meine, gut, der hat jetzt nicht so viel menschenrechtlich gemacht, aber ist ja trotzdem ein sehr bekannter Name. Naja, aber das sind dann vielleicht eher Inhalte für andere Folgen. Genau, jetzt mal zurück zu Emilie. Was hat sie denn dann gemacht, nachdem sie da in Argentinien sitzen gelassen wurde?
Sie ist da geblieben, aber sie musste das Haus verkaufen, was die beiden hatten. Und sie ist dann umgezogen nach San Vicente. Das ist ungefähr 60 Kilometer südlich von Buenos Aires. Und sie lebte da in sehr armen Verhältnissen. Also aus Deutschland hat sie wohl eine Rente von 870 D-Mark bekommen und aus Israel zusätzlich noch 30 US-Dollar pro Monat. Mhm. Und sie musste sehr, sehr sparsam leben. Ihr Haus war wohl klein, hatte sehr kahle Wände und kaum Möbel. Und abgesehen davon, dass sie nicht viel Geld hatte, geriet sie auch komplett in Vergessenheit jahrzehntelang. Und das, obwohl sie so viele Menschen gerettet hat. 1990 hat sich das dann geändert. Da hat sie Erika Rosenberg kennengelernt, eine argentinische Autorin und Journalistin. Aber dazu kommen wir gleich nochmal.
Okay, und was war in derselben Zeit mit Oskar Schindler?
Oskar Schindler ist am 29. Oktober 1974 verstorben. Also da war er in seinen 60ern und ist damit deutlich früher als Emilie verstorben.
Und er ist dann ja besonders eben durch diesen Film Schindlers Liste berühmt geworden und auch immer noch berühmt. Wir hatten das jetzt schon mal kurz angesprochen, dass Emilie da ja irgendwie nicht so wirklich drin erwähnt wird, beziehungsweise auf jeden Fall nicht so wirklich ihre Anerkennung bekommt. Kannst du uns noch ein bisschen mehr zu dem Film erzählen?
Ja, klar. Also der Film ist von Steven Spielberg und er hat den Film gemacht, nachdem Oscar verstorben war. Mhm. Und Emilie selber kam wohl tatsächlich nur in 3 Szenen als betrogene Ehefrau vor und nicht als Mitretterin. Mhm. Sie ist trotzdem zu den Dreharbeiten für Schindlers Liste nach Jerusalem gereist und hat für die letzte Filmszene als erste einen Stein aufs Grab ihres Mannes gelegt. Er war nämlich in Israel beerdigt worden. Mhm. Und Emilie selber hat keinen Cent von dem Geld, das der Film eingebracht hat, bekommen. Spielberg, der Regisseur, hat gesagt, sie habe keinen Anspruch darauf, weil sie geschieden sei. Was aber nicht stimmte. Die beiden waren zwar getrennt, aber offiziell und auf dem Papier waren sie immer noch verheiratet. Sie war also die Witwe.
Ja.
Aber anlässlich der Filmpremiere hat Emilie Schindler den ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton und seine Ehefrau Hillary Clinton kennengelernt. Und sie wurde von der deutschen Botschaft in Buenos Aires in Argentinien mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Das war 1994.
Dann hat sie ja zwar recht spät, aber immerhin noch zu Lebzeiten auch ein bisschen was von ihrer verdienten Anerkennung bekommen. Ne?
Ja, das stimmt. Sie hat auch noch Menschen getroffen, persönlich getroffen, zu deren Rettung sie beigetragen hat. Mhm. Die haben sie dann auch viel, viel mehr wertgeschätzt, als Spielberg sie wertgeschätzt hat. Und im Jahr vor dem Bundesverdienstkreuz, 1993, hatte die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem die Ehrung von Oskar Schindler als Gerechter unter den Völkern bestätigt und die Anerkennung auch auf Emilie erweitert. Also Oskar wurde schon 1967 als Gerechter anerkannt und Emilie dann eben deutlich später.
Also ich finde ja besonders cool, dass sie dann irgendwie auch wirklich noch Leute treffen konnte, wo sie dazu beigetragen hat, dass die eben überlebt haben. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich für alle Seiten irgendwie ein sehr besonderer Moment dann gewesen.
Das stimmt. Und sie hat sogar auch noch andere wichtige Leute getroffen. Sie hat den damaligen Papst Johannes Paul II. Und den Bundespräsidenten Roman Herzog getroffen. Mhm. Die beiden haben sie 1995 jeweils in Rom und Berlin empfangen. Und 1999 hat sie dann nochmal eine Reise nach München, Prag, Brünnlitz, Zwittau und Alt-Moletein unternommen, also schon mit über 90. Mhm. Und im gleichen Jahr wurde es dann auch nochmal spannend.
Okay, was ist denn da passiert?
Ein Paar aus Hildesheim hat auf dem Dachboden einen Reisekoffer gefunden. In dem Haus soll wohl mal eine Freundin von Oskar Schindler gewohnt haben. Und in dem Koffer waren verschiedene Dokumente drin, unter anderem auch die Schindlers Liste. Mhm. Und Emilie Schindler wollte dann nach Deutschland kommen, um den Koffer abzuholen. Sie hatte dem Medium Stern damals gesagt, in den nächsten Tagen werde ich nach Deutschland kommen, um den Koffer abzuholen. Diese Dokumente gehören mir, denn ich bin die Witwe und rechtmäßige Erbin von Oskar. Die das gefunden haben, haben nichts damit zu tun.
Ja, ich meine, das scheint ja auch zu stimmen. Also das war ja anscheinend einfach Zufall, dass sie das da gefunden haben. Und sie eben hat ja da eine sehr starke Verbindung zu, also jetzt gerade wirklich zu der echten Liste und so.
Ja, das stimmt. Einige Dokumente hat sie dann nicht selber bekommen. Die wurden dann zur wissenschaftlichen Forschung weitergegeben. Aber grundsätzlich klar war das natürlich ihr Anspruch.
Ja, und wie ging es dann danach für sie weiter? Sie war dann ja auch ziemlich alt eigentlich schon, oder?
Genau, sie war mittlerweile ja schon über 90 und wollte eigentlich wieder nach Deutschland ziehen. Ihr Plan war es, in einem Alten- und Pflegeheim der Sudetendeutschen Stiftung in Waldkraiburg zu leben. Im Juli 2001 kam sie dann nach Deutschland, weil das Haus der Geschichte in Bonn, kennst du bestimmt auch, das hat sie zur Eröffnung der Dauerausstellung eingeladen. Und sie hatte dann aber leider einen Schlaganfall, an dessen Folgen sie am 5. Oktober im Klinikum Märkisch-Oderland in Strausberg bei Berlin verstorben ist. Das war kurz vor ihrem 94. Geburtstag. Das Pflegeheim, das sie sich ausgesucht hatte, konnte sie dann also nicht mehr genießen. Aber sie wurde in der Nähe beigesetzt. Das war am 19. Oktober.
Naja, immerhin konnte sie dann an ihrem Wunschort beerdigt werden. Ich würde gerne nochmal auf Erika Rosenberg zurückkommen. Also die hattest du jetzt mal so kurz erwähnt, dass das eben eine Journalistin ist, mit der sich Emilie 1990 angefreundet hat. Und das hat ja anscheinend auch ihr Leben dann irgendwie ziemlich verändert. Also kannst du uns irgendwie noch ein bisschen mehr über sie erzählen?
Klar, also Professor Erika Rosenberg wurde 1951 geboren. Sie ist also deutlich jünger als Emilie. Mhm. Und ihre Eltern waren deutsche jüdische Immigranten in Argentinien. Das heißt, sie haben im gleichen Land gelebt. Mhm. Erika ist Autorin, Journalistin und Historikerin. Und ursprünglich wollte sie ein Buch über die Einwanderungsgeschichte Argentiniens schreiben. Also quasi auch über ihre eigene Geschichte. Mhm. Und bei der Recherche ist sie dann auf Emilie Schindler gestoßen. Und als sie sich kennengelernt haben, haben sie sich angefreundet. 1990, trotz des großen Altersabstands. Erika war 38 und Emilie damals schon 83. Und Erika war einfach erschrocken über die Armut, in der Emilie damals lebte. Ich hatte ja vorhin schon ihr Haus beschrieben in Argentinien. Ja. Und deshalb hat sie sich dazu entschieden, die Geschichte aufzuarbeiten und darüber zu schreiben. Und sie gibt auch tatsächlich Lesungen für SchülerInnen, um darüber aufzuklären.
Ja, also das ist ja auf jeden Fall sehr cool, dass sie halt da irgendwie so gegen das Vergessen von Emilie Schindler ankämpft, weil wahrscheinlich hat da ja der Film Schindlers Liste sogar eher so ein bisschen das Gegenteil bewirkt. Also der hat ja ihren Mann dann sehr berühmt gemacht, aber sie wahrscheinlich noch weniger berühmt sozusagen im Endeffekt, weil, also ich denke, die meisten Leute, die Oskar Schindler kennen, lernen ihn wahrscheinlich dann irgendwie durch den Film kennen. Und wenn sie da halt nur so ganz kurz auftaucht, dann zieht man vielleicht dann sehr schnell den Schluss, dass sie halt auch wirklich einfach kaum eine Rolle hatte, so in der ganzen Rettungsaktion.
Das kann man so sagen. Also durch Erikas Hilfe wird auf jeden Fall gegen das Vergessen gekämpft und so kann daran erinnert werden, wie vielen jüdischen Menschen auch Emilie das Leben gerettet hat.
Ja, und das ist ja sehr, sehr wichtig. Ja, danke auf jeden Fall, dass du die Geschichte von Emilie Schindler erzählt hast. Ich finde es sehr beeindruckend, was sie geleistet hat und finde auch, dass man das nicht völlig vergessen sollte.
Ja, da würde ich dir absolut zustimmen. Vielen Dank an dich und an alle unsere ZuhörerInnen, dass ihr uns heute bei der Geschichte begleitet habt. Der Buchtitel von dem Buch über Emilie Schindler ist übrigens Ich, Emilie Schindler, Erinnerung einer Unbeugsamen. Für alle, die sich noch tiefergehend für ihre Geschichte interessieren.
Ja, also auch noch eine kleine Leseempfehlung. Es wird ja jetzt kalt und ungemütlich wahrscheinlich in den nächsten Monaten. Ja, also vielleicht habt ihr dann ja was zu tun, wenn ihr nicht rausgehen möchtet.
Mit einem Tee
oder
Decke.
Ihr hört noch mehr Frauensachen. Das ist natürlich auch eine Option. Genau, wir haben nämlich natürlich auch noch viele andere Folgen über viele andere spannende Frauen, die Geschichte geschrieben haben. Und wenn ihr uns auf Instagram folgt, dann verpasst ihr davon auch keine mehr. Wir heißen da Frauensachen-Podcast. Wenn ihr gerne eine Folge über eine bestimmte Frau hättet oder so, dann könnt ihr uns da auch gerne immer schreiben. Und ja, wir freuen uns auch immer über Feedback. Dann bis zum nächsten Mal.
Ciao!